Ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr zuschaut. Ach so, ja, gut. Ha, ich bin's. Ja. Ich habe die Ehre, einzuleiten, was wir in diesem Sommer, in den Sommerferien, die unsere Pastoren haben, an Predigtreihe haben. Und wir haben gerade gesagt, wir haben eine Proklamation gesprochen und da haben wir gesagt, ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Und die Predigtreihe, die wir jetzt hier anfangen, die ich hier einleiten darf, heißt, du hast schon alles, was du brauchst. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Und wir wollen das jetzt mal beleuchten und ob wir das auch wirklich glauben, was wir sagen. Andrew Womack hat dieses Buch geschrieben und darüber wollen wir in dieser Predigtreihe reden. Ich werde jetzt einfach mal die Einleitung vorlesen, die hier dieses Buch hat, damit das ein bisschen zum Verständnis beiträgt, was hier in den einzelnen Predigten so vorkommt. Andrew Womack schreibt hier, die meisten Christen bringen ihr ganzes Leben damit zu, Dingen nachzujagen, die sie schon besitzen. Ständig bitten sie den Herrn, etwas zu tun, sie zu segnen, zu heilen, zu befreien oder wohlhabend zu machen, obwohl sie in Wirklichkeit schon alles bekommen haben, wonach sie streben. Ja, wie dieser Hund. Ja, sie glauben daran, dass Gott alles tun kann, aber noch nicht besonders viel getan hat. Der Hund jagt seinem Schwanz hinterher, so wie dieser Hund. Wird gebetet, Herr mach und segne mich und befreie mich, mach mich wohlhabend. Ja, und irgendwann merkt der Hund, merkt er was? Er jagt seinem Schwanz immer hinterher und das ist sehr anstrengend. So, aber irgendwann bleibt er stehen und merkt, hat das noch einen Sinn? Kann man dann ausschalten jetzt? Ja, weil wir ja schon alles haben. In Christus ist bereits alles vollendet und dem wiedergeborenen Gläubigen ausgehändigt worden. Es ist sowohl schon vollbracht als auch schon unser. Wir brauchen also nicht mehr hinterherjagen. Wir proklamieren, dass wir es haben, was wir haben, weil wir es schon in Jesus haben. Ein siegreicher Christ strebt nicht nach Sieg, sondern nach viel mehr macht den Sieg geltend, der durch den Tod, die Grablegung und Auferstehung Jesu Christi bereits errungen wurde. Wir versuchen nicht, eine Schlacht zu gewinnen, sondern wir kehren von einer Schlacht zurück, die bereits begonnen wurde. Jesus hat gesiegt und wir setzen seinen Sieg durch. In Römer 8, Vers 37 steht, in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist Jesus Christus. Als Gläubige versuchen wir deshalb nicht, etwas von Gott zu bekommen, sondern kämpfen darum, die vollständige Sichtbarwerdung dessen, was uns in Christus schon gehört, zu empfangen. Wir versuchen nicht geheilt zu werden, sondern kämpfen, weil wir schon geheilt worden sind und der Teufel uns diese Heilung zu stehlen versucht. Wir betteln Gott nicht um finanziellen Wohlstand an, sondern kämpfen den guten Kampf des Glaubens und erleben, wie der Wohlstand, der uns schon verliehen wurde, in Existenz kommt. Wir bitten Gott nicht, uns zu segnen, weil er seinen Segen schon auf uns befohlen hat, weil wir glauben, dass wir schon alles haben, was wir brauchen, und auch so sprechen und handeln. Eignen wir uns das an, was der Herr uns schon zur Verfügung gestellt hat. Ja, so sprechen und handeln. Das ist wirklich wahr. Sprechen kann man viel, aber man muss auch handeln. Wenn du verstehst, dass Gott dich bereits gesegnet, geheilt und zu Wohlstand gebracht hat, beseitigt das jegliche Form gesetzlicher Leistungsmentalität. Du wirst nicht mehr länger unter Gefühlen von Verdammnis und Unwürdigkeit leiden, weil du erkannt hast, dass dir schon alles gegeben wurde. Tatsächlich wurde diese Vorhersage schon lange, bevor es dich überhaupt gab, getroffen. Und da es sich um ein Geschenk handelt und nicht auf deiner Leistung beruht, hat dein Wert oder dein mangelnder Wert rein gar nichts damit zu tun. Wie kannst du daran zweifeln, dass Gott dir alles geben wird, wenn du weißt, dass er es dir schon zur Verfügung gestellt hat? Das ist unmöglich. Das Wissen darum, dass er es bereits vollbracht hat, räumt jeden Zweifeln aus. Du wirst nicht länger beten: Oh Gott, ich weiß, du kannst es, aber würdest du es auch für mich tun? Du weißt dann, dass es schon vollbracht ist. Die Frage ist lediglich: Wirst du es auch in Empfang nehmen? Wenn du diese Wahrheit verstehst und annimmst, wird dich das für vieles, was man heute als Christentum bezeichnet, untauglich machen. Ja. Die Bekenntnis, dass Gott heilen, segnen, befreien und Wohlstand schenken kann, klingt oberflächlich betrachtet gut, ist aber bloß die Begründung einer Vielleicht-Mentalität. Genau, vielleicht kann Gott uns helfen und glücklich machen. Und das Wort Gottes erklärt: Gott hat dich schon geheilt, gesegnet, befreit und wohlhabend gemacht. Dann kannst du den Unterschied erkennen. Das wollen wir jetzt in dieser Predigtreihe feststellen. Gottes Vorsorge genießen. Dieses Buch enthält die Wahrheiten, die du brauchst, um die Zukunft eine viel größere Auswirkung der Kraft Gottes in deinem Leben erfahren zu können. Sie werden deinen Glauben beleben, dein Herz ermutigen und deine Schritte sicher auf seinen Siegenspfad lenken. Dreh dich nicht länger im Kreis um dich selbst herum, wie dieser Hund, sondern fang an, Gottes Überfluss und Vorsorge zu genießen. So. Ja, das war jetzt ein bisschen viel, so vielleicht auch nicht gleich so richtig zu begreifen, und deshalb gehen wir das Stück für Stück durch. Du hast schon alles, was du brauchst, heißt das Buch. Und hier der erste Teil, da sage ich mal: Schalte deinen Glauben auf Empfang. In Epheser 2, Vers 8 heißt es: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe gibt es. Schalte deinen Glauben auf Empfang. Wir sind ja auch hier umgeben von so viel Technik und so vielen Sendern und Radiowellen und ach, was es da alles an Technik gibt, was gesendet wird und was auch empfangen wird. Wir haben Radiosender, wir haben das ZDF, ARD, bla 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 und so viele Medien, die ständig dabei sind, uns etwas zu übermitteln. Und die sind ständig dran, ob wir wollen oder nicht. Ja, wir werden auch mit den Medien so, ich kann mal sagen, auch zugemüllt mit Sachen, die wir gar nicht brauchen. Aber wenn wir jetzt einen Fernseher einschalten und es kommt nichts, der funktioniert nicht, dann, was machen wir denn? Dann rufen wir beim Radiosender an und sagen, sie sollen gefälligst mal senden. Ist das so? Nee, der Sender sendet nämlich immer. Der hat schon alles gesendet, nur wir kriegen es nicht. Wir kriegen es nicht. Wir können es nicht empfangen. Warum ist das so? Da müssen wir erstmal an unserem Empfänger gucken, ob es an dem liegt. Weil, wenn ich jetzt sage, so wie bei Gott, wenn ich sage, Gott, sag mir, segne mich, hilf mir, und ich habe nicht das Gespür dafür oder ich empfange nicht das, was Gott mir eigentlich sagen will. In Epheser 1, 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er hat uns schon gesegnet. Das heißt, es ist schon alles gemacht, wir müssen es nur empfangen. Und da müssen wir sehen, dass wir unseren Empfang auch wirklich, unseren Empfänger einschalten. Andrew Womack schreibt hier in dem Buch, wo wir uns auch aufhalten, wir sind von Fernsehsignalen umgeben, egal ob wir zu Hause, im Auto oder auf der Arbeit sind. Unter einem Baum sitzen, es sind immer Fernsehsignale da. Nur weil wir sie mit unseren natürlichen Sinnen nicht wahrnehmen können, bedeutet es lange nicht, dass sie nicht da sind. In der materiellen Welt kann selbst ein Ungläubiger, jemand, der keinen Glauben besitzt, beweisen, dass wir von Fernsehsignalen umgeben sind. Er muss lediglich ein Fernsehgerät anschließen und es einschalten und einstellen. Wenn du auf dem Fernsehgerät plötzlich kein Bild mehr siehst, rufst du dann den Fernsehsender an und bittest darum, dass er den Sendebetrieb wieder aufnimmt. Nein, du überprüfst erstmal deinen Empfangsteil, indem du auf ein anderes Programm umschaltest. In 99% aller Fälle ist das Problem beim Fernsehempfänger und nicht beim Sender. So, deshalb müssen wir erstmal uns selbst überprüfen, ob wir überhaupt den Glauben haben, dass Gott uns schon gesegnet hat. Und auch ein Gespür dafür bekommen, was Gott uns zu sagen hat. Und dem halt eben auch folgen. Die nächste Sache ist, es ist ja immer ein Kampf. Verteidige deine Position. Es existiert da immer noch der Kampf, glaube an den Sieg, den Gott für uns erkauft hat, oder kämpf selbst einen Sieg zu erringen. Ja? Muss ich kämpfen, um etwas zu erreichen, oder glaube ich, dass ich schon einen Sieg gewonnen habe? Der Andrew Womack hat, ich wollte die ganze Zeit über, habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt darüber reden soll, über taktische Kampfführung, über die Armee. Und ich habe jetzt gesehen, der war selbst auch in der Armee, der war sogar auch in Vietnam. Und ich war halt eben ja auch beim Militär. Ich war in einem Panzerbataillon, im Stabsbataillon, das ist halt eben so, wo der Bataillonskommandeur halt eben ist, der die ganze Führung des Bataillons hatte als Fernmelder und Erkunder. Und da habe ich mir auch viel Gedanken gemacht über die taktische Kampfführung. Ich wollte erst gar nicht darüber reden, aber nachdem der Andrew da gesagt hat, er war auch in Vietnam. Da gibt es so ein paar Punkte. Und da geht es darum, auch zu überlegen, was für eine Stellung habe ich. Wenn ich eine Anhöhe erobert habe und die zu verteidigen, ist leichter, als sie zu erobern. Dazu gibt es ein gutes Beispiel. was Israel im Sechstagekrieg gehabt hat. Ich habe dazu eine Skizze gemacht, mir rausgesucht. Kann man es noch ein bisschen größer machen, das Bild war vorhin so. Es ist also so, dass Israel im Sechstagekrieg die Golanhöhen hier erobert hat und die syrische Armee mit einem riesigen Panzerverbänden versucht hat, diese Golanhöhen wieder zurückzuerobern. Die kamen mit Riesenmengen, mit einem großen Aufgebau von Panzern an, um diese Golanhöhen zurückzuerobern. Und jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen. Und die haben Riesenverluste einnehmen müssen, als sie hier mit ihren Panzern auf die Golanhöhen gefahren sind, um die zu erobern, haben die Israelis den ganz stark vernichtet. Wenn man allein hier sieht, über das Gesamte, gab es auf der arabischen Seite 21 Tote und bei den Israelis 780. Die Syrer haben hier diese Golanhöhen angegriffen mit massiv vielen Panzern und haben, bis sie bemerkt haben, dass ihre Panzer die Rohre nicht weit genug hoch machen konnten, überhaupt um auf die Golanhöhen zu schießen. Und da, während die da vormarschiert sind, haben die Israelis von da oben, von dem Berg oben, alle vernichtet. Die hatten also keine Chance gehabt. So. Ja. Und so ist es auch mit dem Kampf, den wir führen. Wir müssen glauben, dass wir bereits gesegnet sind. Das steht in Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also wir sind schon gesegnet, das sagt er in Epheser ganz klar. Also wir müssen glauben, dass Gott uns bereits gesegnet hat. Gott hat uns bereits Heilung, Weisheit, Offenbarung, Wohlstand, Freude und Frieden gegeben. Alles, was wir jemals brauchen werden, hat er uns gegeben. Also wir müssen erkennen, wer wir bereits in Christus sind. Als wiedergeborene Gläubige sind wir durch Christus mehr als Überwinder. In Römer 8, Vers 37 steht das: In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, nämlich Jesus Christus. Wir sind bereits aus einer sündigen, ungerechten und unheiligen Existenz in eine neue Schöpfung verwandelt worden. Wir brauchen lediglich eine Offenbarung darüber, was wir schon haben. Genau das betet Paulus, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, dass wir eine volle Offenbarung unseres Potenzials in Christus bekommen, damit wir erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns ist. Ja, jetzt hat Es muss schon noch eine Geschichte, muss ich noch mal was über den Krieg erzählen. Mache ich deshalb, weil der Andrew genau das Gleiche erlebt hat wie ich damals. Als wir im Manöver waren an der ehemaligen DDR, an der DDR-Grenze, da war es die noch, da hatten wir einen Bataillonsgefechtsstand aufgebaut und wir mussten da einen vorgeschobenen Beobachter machen. Ja, das war bei der ersten Wache ich. Vorgeschobener Beobachter heißt, er ist vorgeschoben, um zu sehen, ob vielleicht ein Feind kommt. Und dann halt eben den Bataillonsgefechtsstand alarmiert. Und es war im Winter, ich lag bei minus 18 Grad in einem Loch und habe da auf russische Panzer gewartet. Die kamen ja nicht, kamen aber nicht. Wahrscheinlich haben sie gedacht, oh, da ist der Ewald, da bleiben wir lieber weg. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob die überhaupt wussten, dass ich da bin. Aber es ging jetzt halt eben auch darum, dass bei minus 18 Grad alle zwei Stunden man abgelöst werden sollte. Und nach zwei Stunden kam aber keine Ablösung. Und da habe ich schon noch ein bisschen gewartet. Aber man darf ja seinen Posten nicht verlassen. Egal, was passiert. Und die Ablösung kam einfach nicht. Ich lag da in dem Loch und es wurde immer kälter. Ich habe dann, es war kein Schnee, es war minus 18 Grad, aber kein Schnee. Und ich habe dann das so getrocknete Gras, das auch gefroren war, aber mit so Tau, das habe ich zusammengekratzt und mir noch um die Füße gemacht, damit wenigstens meine Füße warm werden oder ein bisschen warm bleiben. Und ich denke, auf keinen Fall einschlafen, sonst hast du verloren. Ja, und das Gleiche, ich war dann bis morgens war ich da und habe keine Ablösung bekommen. Das Gleiche ist dem Andrew da passiert, aber der war halt eben, das war, als er in Vietnam war, und er hat geschrieben, dass er da auch Wache, die hatten Alarmstufe Rot und die sollten alle, die ganze Einheit sollte nicht schlafen. Und er war auch auf so einer Bergkuppe und die waren da umzingelt von 5000 Feinden und hier waren 120 US-Soldaten da oben auf dem Berg. Und es war Alarmstufe Rot und die gesamte Truppe sollte die ganze Nacht wach bleiben und er in seiner Stellung blieb halt eben als wach. Und nach der ersten Wache kam jemand. Alle, die Kameraden waren eingeschlafen, hat er hier geschrieben. Und in der folgenden Nacht war er auch so müde und wollte das nicht wiederholen, hat sich dann beschwert. Und schließlich machte einer von ihnen eine Bemerkung: Du musst hier neu sein. Ja, der hat. Die anderen haben alle geschlafen und er nicht. Und die lachten alle. Und da hat er erzählt, wir haben so eine überlegene Feuerkraft gegen den Feind. Wenn die gegnerischen Soldaten aus ihren Löchern hervorkommen, löschen wir sie innerhalb von wenigen Minuten buchstäblich aus. Und da war das halt eben so, dass ein Kampfhubschrauber ständig über denen gekreist ist. Und wenn die aus den Löchern kommen, hat der Hubschrauber geschossen und deshalb konnten die in aller Ruhe schlafen. Und da schreibt er hier, die Angst, die ich in dieser Situation empfand, resultierte aus meiner Unwissenheit. Ja. So. Und sobald ich einmal wusste, was wir hatten, verließ mich die Angst und Zuversicht stellte sich ein. Natürlich blieb ich weiterhin wachsam, umsichtig und weise, doch jetzt konnte ich ausruhen, obwohl ich nicht gerade kampflustig war. So dachte ich doch, wenn wir schon kämpfen müssen, dann zu unseren Bedingungen. Dieser Feind sollte sich nur unterstehen, uns anzugreifen. So, und deshalb sagt er hier, mach endlich Schluss mit dem Gequengel, dem Jammern, dem Beschwerden und dem Betteln bei Gott. Finde heraus, was Jesus bereits vollbracht hat und lerne, wie man es freisetzt. Wenn du dann zunehmend wie der Befehlshaber handelst, als der du von neuem geboren wurdest, wird Zuversicht die Angst ersetzen. Ja. Wir haben das. Wir haben die Kraft, uns gegen alles entgegenzustellen, was der Teufel hat, weil wir die Feuerkraft Gottes haben, sozusagen. Ja, genau, wir können kämpfen, aber das brauchen wir nicht, weil durch die Gnade Gottes sind wir errettet. Wie ist das eigentlich? Habe ich hier in die Zeit? Wie lange habe ich noch Zeit? Oh, gut. Gottes Gnade allein rettet uns nicht, ist das nächste Thema. Glaube ist nichts, was man tut, um Gott zu einer Reaktion zu bewegen. Die Bibel zu studieren, das Wort zu bekennen, auf der Grundlage des Wortes zu handeln und so weiter. All das spielt beim Glaubensprozess mit. Doch an und für sich ist dies alles kein Glaube. Glaube bewegt Gott zu gar nichts. Einer der Hauptgründe dafür, warum Menschen nicht mehr vom Herrn empfangen, ist ihre Annahme, Glaube bedeutet, dass Gott auf etwas reagiert, was sie tun. Ja, das ist wie mit dem Sender da. Ich will einen Sender anrufen, dass er senden soll, aber ich habe keinen Empfang. Das erlegt Menschen die Last auf, Leistung zu erbringen und Dinge zu produzieren. Man mag sogar eine Zeit lang motiviert sein und denken, oh, jetzt werde ich perfekt und tue all das. Dann wird mich Gott heilen. Letztlich kann aber niemand diesen Anspruch gerecht werden. Niemand ist gut genug, um Gott zu aktivieren. Gott wird nicht durch Glauben bewegt. Gott steckt nicht fest. Er ist nicht derjenige, der aktiv werden muss. Glaube ist nicht etwas, was wir tun, um Gott dazu zu bringen, nun seinerseits etwas zu tun. Weil Gott hat das ja schon alles getan. Also solchen Glauben, wie er hier beschrieben ist, solchen Glauben bezeichnet die Bibel als Werke und als Gesetzlichkeit. Man tut etwas und versucht dadurch, Gott dazu zu bringen, etwas für einen selbst zu tun. Das ist Fleisch.
Ja.
Denn wir sind aus Gnade gerettet. Glaube ist Pflicht und einfach unsere positive Reaktion auf das, was Gott schon zur Verfügung gestellt hat. Also wir müssen es ergreifen. Glaube eignet sich lediglich das an, was Gott aus Gnade bereits zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir uns bemühen, Gott dazu zu bringen, etwas Neues zu tun, dann handelt es sich dabei nicht um Glauben. Wahrer Glaube empfängt, streckt sich aus und nimmt sich lediglich das, was Gott schon vollbracht hat. So. Also, Gottes Gnade allein rettet uns nicht. Wir müssen uns auch bewegen. Also, ja, genau. Man kann jetzt hingehen und sagen, ich bete jetzt. Ich bete, ich möchte das und das. Gott segne mich, Gott heile mich. Und setze mich dann hin und warte, dass Gott mich heilt. Ja, ist das wirklich so richtig? Also, oder dass er mich finanziell segnet. Kann ich mich auch hier hinsetzen und sagen, jetzt komm, segne mich, mach mich reich. Man muss sich dazu bewegen. Ja? Man muss schon etwas tun. Aber das heißt noch lange nicht, dass es aus eigenen Werken kommt. Ach, ich kann... ich werde mal Seite 58.
Wenn wir Gott um etwas bitten und auf ihn warten, ja,
da muss man aktiv, ich würde sagen, ein aktives Warten ist das dann.
Wenn ich im Lokal sitze und was zu essen bestellen will, dann kann ich den Ober rufen.
Rufe ich den Ober?
Oder setze ich mich da hin und warte, dass der Ober kommt und mich bedient, weil ich ja Hunger habe und so. Ja, aber man muss dann schon wirklich auch aktiv sein.
So, also es gibt ja da so einen Psalm, da steht: Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark. Und harre auf den Herrn. Und wir drehen Däumchen und seufzen, jetzt ist Gott dran. So, Gott zu harren ist nicht die Art und Weise, tatsächlich von ihm zu empfangen. Auf den Herrn harren bedeutet, auf ihn zu warten oder ihn wie ein Kellner in einem Restaurant aufzuwarten. Ein Kellner sitzt nicht bloß da, um darauf zu warten, dass du etwas tust. Nein, wenn er dich aufwartet, widmet er dir seine Aufmerksamkeit. Und ein guter Kellner bemerkt, wenn das Glas leer ist und füllt es wieder. Also. Und so ist es, wenn wir auf den Herrn achten. Aktives Warten. Ich muss hier... Bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auf eine Predigt hinzuweisen, die ich am 31.08.2014 mal gemacht habe. Der Segen, der absolute Angstkiller. Also da erzähle ich auch von meiner Bekehrungsgeschichte. Also es lohnt sich, diese Predigt sich auch mal anzuhören. Die ist bestimmt irgendwo im Netz zu finden, im Christuszentrum. Es ist so, ich hatte auch ein Leben, meine Vorgeschichte, bevor ich meine Bekehrung stattgefunden hat, war halt eben ein Leben ohne Perspektive. Ich hatte eines Nachts halt eben wirklich so eine Begegnung mit Gott. Also bei mir war das wirklich so, dass ich eigentlich schon auch dabei war, bald keine Lust mehr zum Leben hatte. Und da hatte ich eines Nachts eine Begegnung mit Gott. Und das hat sich ungefähr so abgespielt, wie das in 1. Mose 32, 25 war. Es war also nachts und Gott ist mir da wirklich begegnet. Und mitten da steht in 1. Mose 32, 25, dass Mose da über den Jabbok-Fluss gegangen ist, um an einer Stelle alleine zu sein. Nur er blieb da noch alleine zurück. Und plötzlich stellte sich ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Und bei mir war das halt eben auch so, dass das so war, dass Gott zu mir geredet hat und gesagt: Wenn du so weiterlebst, wirst du sterben. Das war so. Und das war richtig krass. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie es mir da gegangen ist in dieser Nacht. Und da habe ich wirklich tatsächlich gesagt, Gott segne mich. Ich bin einverstanden damit, du hast
Ich segne, dass du mich, Gott, ich habe gesagt, Gott segne mich. Und ich werde mein Leben ändern, aber Gott, du musst mich führen. Du musst mich leiten und ich will mein Leben ändern. Damit war die Sache für mich erledigt. Aber das ist falsch. Weil das heißt, bis du mich gesegnet hast, ja, und ich denke, er hat mich dann gesegnet. Gesegnet hast, ist die Aussage. Und ja, ich hatte dann von da an, ich habe erstmal an dem folgenden Tag habe ich sofort aufgehört zu rauchen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe aufgehört zu rauchen. Und ich habe dann so nach und nach und im Nachhinein erlebt, wie Gott mein Leben verändert hat. Ich war in einer anderen Firma. Ich habe ohne dass ich etwas dazu getan habe, habe ich ein Angebot von einer anderen Firma bekommen, wo ich da halt eben auch mehr Geld verdienen konnte und auch weitergebildet worden bin. Ich habe damals das einfach dann ergriffen. Das muss man mal so sagen. Ich habe alles ergriffen, was Gott mir so in den Weg gelegt hat, nachdem ich dieses Abenteuer in dieser Nacht hatte, diesen Kampf hatte. Und ich habe das dann wirklich, also ganz unbewusst. Für mich war das ja meine Bekehrung in dieser Nacht. Obwohl ich noch gar nichts so mit Religion oder im Glauben am Hut hatte, bin ich aber von Gott in eine ganz andere Richtung geleitet worden. Ich habe dann die Firma gewechselt. Ich habe da erst zu meinem ersten Chef gesagt, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Gab's ja auch ein Lied. Der wollte mir aber nicht mehr Geld geben. Diese Arbeit, die ich da gemacht habe am Computer, ich habe den ganzen Tag an einer Digitalisierungsmaschine gesessen und das hat mich echt krank gemacht auch. Und die waren aber nicht bereit, mir mehr zu zahlen. Und da bin ich halt eben zu der anderen Firma gegangen. Die haben so einen wie mich einfach gesucht und gefunden. Und da bin ich hin. Und in dieser Firma war das halt eben auch so, dass ich da in der Firma neben dran war. Einer, den habe ich hier gesehen, der wohnt auch hier bei mir, wohnte jetzt nicht mehr. Und da habe ich gesehen, ja, der wohnt doch hier neben mir, den kann ich doch nach der Arbeit mit nach Hause nehmen. Und das war einer, der mich im Prinzip dahin gebracht hat, dass ich überhaupt Kontakt mit der christlichen Gemeinde aufgenommen habe. Der hat mich im Prinzip so nach und nach zu Jesus geführt, würde man so sagen. Und mit Fragebögen und so, was ich denn von Religion halte und so weiter. Ich habe gesagt, von Religion halte ich gar nichts. Ja, weil das hat noch, da habe ich schon gesagt, es hat mit Glauben nichts zu tun, Religion. Und ja, so kam das halt eben, dass so nach und nach der ganze Segen, den ich jetzt habe, auch bekommen habe. Und ich bin dann nachher halt eben auch in einen Hauskreis gegangen und kam dann halt eben auch zu einer Gemeinde. Und da war ich aber auch, das möchte ich einfach zeigen, wie Gott so segnet, wenn man sich halt eben den Schalter umschaltet und sagt, jetzt will ich das. Und Gott führt einen dann dahin, wo er ihn hinführt. Ich habe, nachdem ich dann halt eben auch so mehr aktiv war in dieser neuen Gemeinde, wo ich dann da auch dann dazugekommen bin, da war ich mal bei einem Seminar, so einem Prophetie-Seminar. Und ja, da möchte ich mal, das wurde aufgezeichnet, es war im Jahr 2005. Den Track da, den würde ich gerne jetzt mal eingespielt haben, den ich da aus einer CD, das wurde aufgenommen.
Ewald, bist du verheiratet?
Ja. Ganz schlau, der?
Wie lang schon?
12 Jahre.
Und wie heißt sie?
Heike,
ein guter deutscher Name. Wie viele Kinder hast du?
Zwei.
Nur zwei, bis jetzt.
Nur zwei Kinder bis jetzt.
Ja. Yeah, you got a real heart for the young people and the children.
Du hast ein Herz für junge Menschen und für Kinder.
And you got a very kind spirit.
Du hast einen sehr lieber Geist.
You're very inclined to be generous and give and do all you can for people.
Du gibst gerne an Menschen und tust alles, was du kannst für Menschen.
And you always work with young people and children.
Du hast immer mit Kindern und jungen Menschen gearbeitet.
Your anointing and your call is to work with young people.
Und deine Salbung und dein Ruf ist, um mit jungen Menschen zu arbeiten.
Not just with the Rangers, but with other things.
Nicht nur bei den Rangers, auch mit anderen.
In a children's ministry.
In Kinderdienst.
To bring the young children to the Lord.
Um junge Kinder zum Herrn zu führen.
You had many tears and years gone by.
Du hast viele Tränen gehabt in den vergangenen Jahren.
And it's made you a very tender-hearted person.
Und du hast ein sehr weiches Herz.
It's given you a lot of mercy.
Du hast viel Gnade.
And so because of that, God's going to touch people's lives wherever you go.
So darum kannst du das Leben von Menschen positiv berühren, egal wo du gehst.
The Lord says he's going to restore to you what the devil stole from you financially.
Und Gott sagt, dass Gott dir das zurückgeben will, was der Teufel dir finanziell genommen hat.
He'll restore to your family the land that belongs to your family.
Und wird das Land, das zu deiner Familie gehört hat, wird dir zurückgeben.
Amen.
Amen.
Dankeschön.
Ja. Ich weiß nicht, das war ein Prophet, also Ed Straut heißt er. 2005 war das. Und ich war da war noch ein Pastor mit dabei, als das fertig war mit dem Seminar. Da hat er zu mir gesagt: Ja, mit diesen Prophetien da musst du vorsichtig sein, das musst du gut prüfen. Da habe ich mir überlegt, was muss ich eigentlich prüfen? Der hat mir gesagt, der hat gewusst, dass ich eine schlimme Vergangenheit habe. Hatte und der hat mir praktisch gesagt, was Gott für mich für eine Aufgabe hat überhaupt. Man überlegt ja halt, was hat Gott für mich oder was will Gott von mir, was soll ich tun? Und das hat sich tatsächlich, alles, was der gesprochen hat, hat sich bewahrheitet. Gott hat mich so weit geführt, dass ich jetzt hier stehe. Oder ja, und das, was ich halt eben mache und gemacht habe. Und da hat er ja gewitzelt, dass ich nur zwei Kinder habe. Und da habe ich gedacht, es werden mehr werden. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und mal ein bisschen gewühlt. Und habe mal festgestellt, wie viele Kinder ich eigentlich wirklich habe oder gehabt habe oder noch habe. Und ich habe auch, dadurch, dass ich mich habe führen und leiten lassen, auch meine Aufgabe von Gott, die Gott für mich hat, halt eben erkannt und halt eben auch wahrgenommen. Und ich habe... Das war 2005 und in der Zwischenzeit habe ich halt eben auch mit der Arbeit, die ich gemacht habe, ich habe da mal nachgeguckt, also jetzt Kinder, die ich nicht nur mal so mal an eine Stunde in der Woche hatte, sondern das war schon, sind tiefere Beziehungen gewesen, wie das halt eben auch in der Rangerarbeit ist. Und ich habe bis jetzt 59 Kinder, wenn es reicht, ich habe bestimmt nicht alle erfasst, Kinder wirklich von Jesus erzählen können und einen Samen legen können. Und einige von ihnen sind aber auch damit zu Jesus gekommen und haben ihr Leben auch Jesus gegeben. Und das geht halt eben nur, wenn ich den Schalter betätige, wenn ich aktiv glaube, wenn ich dann halt eben auch das ergreife, was Gott für mich hat, so wie das halt eben gelaufen ist, nachdem ich dieses Erlebnis hatte und so peu à peu diese einzelnen Schritte halt eben auch in Anspruch genommen habe. Und dazu möchte ich dann jetzt noch eine Seite vorlesen von dem Andrew, wo er sagt, man muss halt eben aktiv glauben und den Schalter betätigen. So, das ist im Prinzip das Gleiche, wie das mit dem Sender und dem Empfänger ist, was ich zu Anfang gesagt habe. Da ist es, das Elektrizitätswerk erzeugt elektrischen Strom in einem Kraftwerk. Dann liefert es ihn zu dir nach Hause. Ob aber in deinem Wohnzimmer das Licht angeht, hat nichts mit dem Elektrizitätswerk zu tun, das den Strom ja lediglich erzeugt. Der Strom ist da, doch er steht zu deiner Verfügung. Du musst den Lichtschalter betätigen. Tust du das, dann erteilst du dem elektrischen Strom den Befehl zu fließen. Du bist dafür verantwortlich, den Schalter zu betätigen, wenn du möchtest, dass in deinem Wohnzimmer das Licht brennt. So, im Prinzip das, was ich jetzt eben mit meiner Geschichte da versucht habe, klarzumachen. Ich habe das jetzt nicht bewusst im Glauben gemacht, so wie man das sollte, weil ich halt eben auch noch unwissend war im Glauben. Ich habe mit dem Deal, den ich da mit Gott gemacht habe, habe ich gesagt, ja, ich will ja und sag, du musst mich aber führen und leiten, aber ich musste mich auch führen und leiten lassen. Und ich habe das einfach ergriffen, was ich da bekommen habe. Eigentlich mehr eher unbewusst. Aber im Nachhinein, im Nachhinein weiß ich, dass Gott mich schon gesegnet hat, als ich dieses Erlebnis da in der Nacht hatte. Da war das schon alles da. Ich musste es nur ergreifen. Ja. Das wäre jetzt eigentlich so von meiner Seite her mal gesagt. Der Einstieg in das, was jetzt noch kommt. Das ist ein schwieriges Thema, muss ich zugeben, auch für mich, weil diese Art und Weise zu beten, ja, das machen wir halt eben sehr oft. Wir können es gar nicht anders. Vielleicht ist das bei uns so gewachsen. Wenn ich sage, lieber Gott, ich brauche ein neues Auto. Bitte mach das oder so. Und ich bete für ein neues Auto oder ich bete halt eben, Herr, mach, dass mein Knie wieder heil wird. Nee. Und das, die richtige Art zu beten ist vielleicht einfach zu sagen, Herr, ich danke dir, dass mein Knie heil ist. Und wir nehmen das in Anspruch. Also wir machen das ja oft so, wenn wir einen Heilungsgottesdienst haben und so. Aber wie ist das mit dem Glauben, wenn wir sagen, ich bete jetzt das für Heilung für dies und jenes und nach 10 Minuten rufe ich dann und frage, und, spürt er schon was? Ist schon weg? Nee, das ist eigentlich ein Zeichen von Unglauben, würde ich mal so sagen, weil weiß ja nicht, ob diese Person das in Anspruch nimmt oder auch nicht. Ich würde sagen, wir sind geheilt. Wir haben das alles, was Gott für uns bereithält, schon empfangen. Ja. Das war jetzt so der erste Teil. Und ich kann euch versichern, die nächsten Teile werden auch noch spannender. Und halt eben interessant. Ich bete echt, dass jeder erkennt, dass er schon alles hat, was er braucht und das dann in Anspruch nimmt. Ja. Ich würde jetzt mal eine Minute einfach mal stillhalten und mal sehen, dass jeder mal für sich mal überlegt, was habe ich jetzt eigentlich erfahren, was Gott für mich hat? Weiß ich, dass alles, was ich brauche, Gott schon für mich bereitgestellt hat? Und wie kann ich das empfangen? Vor allen Dingen zu sagen, ich muss nicht unbedingt alles aus eigener Leistung erbringen. Ich muss nicht dem Schwanz hinterherrennen wie dieser Hund, sondern einfach zu sagen, Herr, was hast du für mich und wie kann ich das ergreifen? Ich werde jetzt mal ein Gebet sprechen. Vielleicht, dass wir beten, wie du Jesus in deinem Leben aufnimmst und ihm nachfolgen kannst. Und sprich mir einfach jetzt nach, wenn ihr vielleicht dazu aufstehen wollt, wer dieses Gebet sprechen möchte, dann bete ich das jetzt vor und ihr sprecht mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Und ich bete, dass du mir den Weg zeigst, den ich in meinem Leben gehen soll, um deinen Segen zu bekommen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Wer dieses Gebet heute zum ersten Mal ernsthaft nachgesprochen hat und jetzt es am Livestream getan hat, der schickt doch einfach eine E-Mail an ewald.ungar@cclm.de. Wir werden dann uns telefonisch also euch telefonisch kontaktieren, wenn ihr das möchtet und halt eben noch ein kleines Geschenk euch zukommen lassen und uns und euch über unsere Kirche dann noch weiter informieren und ja, weiter in Kontakt bleiben. Aber haltet also stets an deiner Entscheidung fest, wenn du dich für Jesus entschieden hast und lass nicht los, auch wenn etwas passiert, was du dir vielleicht nicht so toll gefällt und was nicht passieren hätte sollen. Glaube daran, dass Gott alles schon für dich hat. Ich wünsche dir Gottes Segen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.